Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes von Friedrich Weinreb. Jetzt geht es um Hirte und Herde. Jetzt verstehen wir auch, dass der Engel gerade die Hirten wählt, die in der Nacht die Herde hüten. Und wir sollten uns jetzt auch fragen, was ein Hirte im Wort eigentlich ist, sonst laufen wir Gefahr, wieder einmal vom Äußeren eingefangen zu werden. Die Anziehungskraft des Äußeren, die Schwerkraft der Erde, ist nach Gesetz unüberwindlich. Wir wollen uns deshalb vor der Sentimentalität hüten, die gerade ein Vergöttern des Zeitbildes bezweckt. Im Hebräischen heißt der Hirte Roe, 275. Man spricht es aus wie das Wort für Sehen, Roe, 201.5. Der Unterschied wird nur in den geschriebenen Zeichen erkannt. Hirte und das gleiche Wort weiden schreibt sich in der Mitte mit dem Zeichen Ayin, der 70, das Sehen aber mit dem Zeichen Aleph, der 1. Der Hirte hat seine Herde und sein Lebenssinn ist es, diese Herde als Einheit zu hüten. Er hat dazu allerlei Hilfsmittel, zum Beispiel den Hund, aber er selbst ist der Herr, der Verantwortliche für seine Herde. So ist jeder Mensch der Hirte seiner eigenen Herde. Er will seine Gedanken, seine Ideen, Träume, Begegnungen, Bücher, Gespräche, Erfahrungen zur Einheit der Herde zusammenbringen. Im Äußeren umfasst die Herde Esel, Stiere, Kühe, Schafe, Lämmer, Ochsen, Pferde, Kamele. So enthält unser Leben vielfältige Stimmungen und Gefühlsmomente, störrische, willige, sanfte, eifrige, nachgiebige, liebliche, rührende, aufregende, bewegende, auch faule, lästige, empörende Stunden. In der Nacht bedarf die Herde anderer Aufmerksamkeit als während des Tages. Jedenfalls ist es die Tat des Hirten, sein Leben, die Herde aller dieser Momente als Einheit zu hüten. Die Zusammenhänge machen das Leben zur Einheit. Ein Hirte Gottes wird zum Beispiel an erster Stelle die Einheit der Geschichten, der Mitteilungen, der Worte zu erkennen suchen. In allem wird er das Wunder Gottes erkennen und sich an der Freude dieser Einheit laben. Der Mensch lebt doch nicht vom Brot allein, sondern vor allem, was aus dem Mund Gottes kommt. So 5. Mose 8, Vers 3. Davon lebt er, das ist seine Nahrung. Die Freude des Hirten ist, diese oft versprengt aussehende Herde zur Einheit zu bringen. Sie gibt ihm seinen Reichtum, sie gut und fruchtbringend zu hüten, ist sein Lebenssinn. Solche Hirten sind Abraham, Isaak und Jakob mit ihrem vielfachen Vieh, kleinem und großem. So kommen Jakob und seine Söhne zum Pharao in Ägypten, und so hütet Mose die Herde des Jethro. Von solchem Vieh bringt Israel in der Wüste Gott seine Opfer, alle Arten Opfer und alle Arten Tiere. Vielleicht begreift man nun auch einmal wieder, was die Opfer bedeuten. Opfer, hebräisch Korban, bedeutet im Wort nur das sich Gott nähern. Alles aus seinem Leben bringt man näher zu Gott, gibt ihm so seinen Sinn. Auch die verschiedenen Arten der Sünden, der Unfälle, des Pechs, auch des Danks und der Freude sind Momente, die uns Gott näher kommen lassen, bis wir verstehen, was eigentlich das vollkommene Opfer ist. Die Hirten halten also ihr Vieh, um mit ihm das Korban, das sich Gott nähern, zu erleben. Sie opfern jedes Mal ihren alten Standpunkt im Leben, die alte Weise ihres Verstehens, ihres Verständnisses, um auf ihren Füßen nicht nur zu stehen, sondern auch zu gehen. Der Weg durch das Haus Gottes wird jeden Tag gegangen, mit allem, was das Leben im Moment bietet. Das Hüten der Herde ist ein Suchen nach Zusammenhängen, ein Suchen nach Einheit. Denn wie sich beim Sehen im Gesichtsfeld eine Einheit vollzieht, so sucht der Hirte die Einheit der sich in zerstreutem Zustand zeigenden Herde. Er sehnt sich nach einer inneren Einheit, die so sein sollte, wie sein Auge, sein Ayin, seine 70, die äußere Einheit zeigt. Der Hirte sucht deshalb in seinem Leben die Erlösung, das Bringen der Eins in die Vielheit der materiellen Erscheinungen. Die Eins in die Mitte der 33 gebracht führt zum Begriff 3130, dem Begriff des Erlösers. Deshalb erscheint der Engel, der Bote Gottes, gerade den Hirten in der Nacht, wo man sich nur tastend durch das Leben bewegen kann, wo man sich nach der Klarheit des Tages sehnt. Die Sehnsucht der Hirten nach Einheit bringt schon den Engel herbei. Daher fällt es ihnen ein, gerade in der Nacht die Geburt des Erlösers zu erwarten, gerade in der tiefsten Nacht. Das Wort Gottes erzählt alles aus der Sicht Gottes, aus der Sicht, die wir in unserer Verborgenheit erleben und die wir dann übersetzen in unserer Sprache im Äußeren. Die Worte aber verbinden diese beiden Seiten und wir staunen über die Distanz, die uns im Übersetzen erst recht klar wird. Denn wer könnte in Wahrheit sagen, ein Bote Gottes sei körperlich bei ihm gewesen, während er Vieh hütete bei Bethlehem? Die Hirten hüten das Vieh in der Nacht. In den Wachen der Nacht, sagt das Wort. Die Übersetzer haben damit natürlich Mühe. Man kennt aber auch aus den Propheten die Nachtwachen. Es stehen in der Nacht die Priester im Haus Gottes auf der Mauer. Und in jeder Nachtwache ertönt der Ruf, Hüter, wie weit ist es mit der Nacht? Und der Hüter muss dann antworten, es ist immer noch Nacht. Man teilt die Nacht in drei oder vier Nachtwachen ein. Erst die letzte Nachtwache kündigt das Kommen des neuen Tages an. Man soll die Reihenfolge nicht mit den durch die Hülle der Zeit entstandenen Begriffen messen. Eher könnte man sich fragen, wie dunkel es einem selbst geworden ist und auch am helllichten Tag. Und nicht nur dunkel, weil es finanziell nicht gut geht oder der Chef dauernd schimpft, sondern inwieweit das Leben selbst sinnlos empfunden wird, weil man in einer chaotischen, verrückten Lebensschau lebt. Wer aber im Leben den Weg zu Gott geht, ihn mit Sehnsucht suchend, dem kommt wohl der Moment, dass er anfängt, Umrisse zu sehen, dass ihm leichter wird, lichter, klarer. Dann kündigt der Wächter, der Hüter, Merkmale des Tages an. Im Talmud heißt es merkwürdigerweise, in jener letzten Nachtwache sprechen Mann und Frau miteinander und das Kind meldet sich. Während als Zeichen der vorhergehenden Nachtwachen das Brüllen eines Löwen oder das Schreien eines Esels genannt wird. Die Nachtwachen erscheinen hier also nicht nur astronomisch, sondern sie sind auch die Stimmungen im Menschen, die das Leben in seiner Verborgenheit bei ihm darstellen. Es zeigt sich in der Suche nach seinen Lebensidealen. Bestehen sie in einer guten Alters- und Krankenversicherung, sexuellen Erlebnissen, steigendem Bankkonto, Ferienreisen, einem repräsentativen Bürosessel im Direktor-Stellvertreterzimmer? Oder lebt er vom Wort aus dem Munde Gottes? Entsprechend sind die Stimmungen. Er kann äußerlich nichts dafür, auch der Psychiater kann ihn höchstens ablenken und betäuben, also für die Stimmen im Leben, die Stimmen von den Boten Gottes taub machen. Meistens hat der Psychiater doch auch keine Ohren für die Stimmen im Verborgenen. Die Hirten in der biblischen Gegend vom biblischen Bethlehem, Nachtwachen als Wächter auf den Mauern der Wohnung Gottes, erfahren den Engel, den Boten Gottes. Hier könnte man vielleicht sagen, es kam ihnen der Einfall, die Einsicht, die Erklärung. Sie sehen auf einmal mit dem Boten die Herrlichkeit Gottes sie umglänzen. Das könnte jedem Menschen für gewisse Momente geschehen. Ob man dann nicht nur wach wird, sondern es auch bleibt, ist das Geheimnis Gottes, der allein uns kennt, wie wir eigentlich sind, in unserer Verborgenheit und in unserer Erscheinung im Fluss der Zeit. Der Glanz ist eben die Helle, die Klarheit, die uns umfängt, wenn wir im Leben zumindest Hirten sind, wenn wir uns um Einheit in unserer Herde bemühen. Und dann fürchten die Hirten sich mit einer großen Furcht. Ich weiß, dass man das überall so oder ähnlich übersetzt. Dennoch könnte man, trotz aller gelehrten Philologie, das Wort im Hebräischen einmal näher und besser betrachten. Denn das mit Furcht übersetzte Wort heißt hebräisch Yira, und der Stamm, die Wurzel dieses Wortes, ist identisch mit dem Wort Sehen. Ich habe diesen Begriff Furcht für mich in solchen Fällen mit dem Gefühl des Staunens übersetzt. Wie wenn ich plötzlich spüre, jetzt habe ich für einen Moment einen Blick in die Ewigkeit erlebt. Einen Blick aus meiner Verborgenheit in die Verborgenheiten der Himmel, in die Verborgenheiten anderer Welten. Ich spreche dann deutschen Philosophen folgend, die sich mit der Sprache beschäftigen, gern von den Bergen, vom Gebirge. Denn ein Berg birgt seine Geheimnisse, geologisch vielleicht Gold oder Wasseradern, im Wort selbst eben Verborgenheiten. Die Hirten überfiel also ein großes, erschütterndes Staunen, ein umwerfendes Verwundern. Ich glaube, man ist im Lauf der Zeit immer mehr den Begriffen des zeitlichen Verfallen, gefördert natürlich durch die Auslegung der Institutionen, die ihre Macht oft nur mit Zwang, Angst, Drohungen bewahren oder ausbreiten konnten. So kam es zur eher bedrohlichen Furcht Gottes, womit der Anfang der Weisheit bezeichnet wird, so Sprüche 1, Vers 7. Wie aber kann auf solche Weise Weisheit entstehen? Im Hebräischen lautet das Wort, das mit Weisheit übersetzt wird, Chochma. Und Chochma, ein göttliches Geheimnis, bedeutet eben die Quelle der göttlichen Liebe. Aus der Chochma fließt, quillt die Liebe. Die Chochma ist so verborgen, dass sie in heutiger Ausdrucksweise nulldimensional genannt werden kann. Die Hauptsache der Chochma aber ist nun eben dieses verwunderte Staunen. Wie ist das alles nur möglich? Soweit nun die Ausführungen von Friedrich Weinreb zu Hirte und Herde. In der nächsten Episode geht es dann um die Botschaft des Engels. Soweit und bis dahin bleibe behütet.